Als Bürger mache ich mir Sorgen, ob wir es als Gesellschaft schaffen, sozusagen uns selber nochmal wach zu rütteln, ja, und optimistisch an die Themen ranzugehen, anstatt, ich sage es mal, so einer jämmerlichen Selbstbemitleidung langsam eine Spirale nach unten abzufahren. Also schaffen wir es jetzt nochmal, uns selber einen Ruck zu geben und zu sagen, diese Welt bietet uns doch Chancen, auch Deutschland. Ja, es wird richtig schwierig, aber wir akzeptieren es einfach nicht, dass wir jetzt jammernd aufgeben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Energiewirtschaft. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Im Winter werden Helden gemacht, im Sommer wird performt. Das sagt mein heutiger Gesprächspartner, der CEO des zweitgrößten Energieunternehmens Deutschlands, Leonhard Birnbaum, der Chef von E.ON. Warum Disziplin die Charaktereigenschaft ist, die er wohl am meisten schätzt. Warum er glaubt, dass in Berlin zu viele Verwaltungsmitarbeiter und zu wenige Unternehmer arbeiten. Warum er gern mal vor einer Felswand hängt und warum er von Führungskräften im Wesentlichen eines erwartet, nämlich, dass sie liefern. All das bespreche ich heute mit ihm persönlich hier bei mir im Podcaststudio. Und natürlich sprechen wir auch über die deutsche Energiepolitik, die notwendige gesellschaftliche Transformation und was genau er mit E.ON und mit seinem Leben in den nächsten Jahren noch vorhat.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie Zukunft-IT.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode Podcast.
Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit Leonhard Birnbaum, dem CEO von E.ON. Und dazu muss man wissen, das Gespräch haben wir vor dem Karlsruher Urteil zum Bundeshaushalt aufgenommen. Wir konnten also das Thema selbst und seine möglichen politischen Auswirkungen und die Folgen für die Wirtschaft hier nicht diskutieren. Hallo Herr Birnbaum.
Guten Tag.
Schön, dass Sie heute da sind. Ich habe vor ein paar Monaten ein Video auf Ihrer LinkedIn-Seite gesehen. Da hängen Sie an einer Felswand und rufen in die Kamera, ich will Leistung sehen. Wie kam es denn dazu?
Wir hatten einen mordsmäßigen Spaß. Also ehrlich gesagt, das war die schwierigste Stelle der ganzen Kletterroute. Und ich kämpfe mich durch die durch und dann sagt mein Bergführer zu mir, könntest du ja mal was zu deinen Mitarbeitern sagen? Und da kam das dann so spontan zusammen, weil das war gerade meine maximale Leistung, die ich abgerufen habe. Und dann habe ich das auch einfach in die Kamera hineingerufen.
Wo war das?
Das war an der Servazes, an der Servazes Südwand am Podoi. Das ist da in den Dolomiten.
Beschreiben Sie das mal so ein bisschen. Was ist das für eine Wand? Wie viele Meter? Was bedeutet das, da zu klettern?
Das ist einfach eine schöne Südwand. Das bedeutet, dass man da auch bei Regen klettern kann, weil die Sonne drauf scheint. Es hat einen traumhaften Blick. Sie ist sehr steil, sehr ausgesetzt. Es ist ziemlich kurz, nur 200 Meter hoch. Die kann man an einem Regentag so zwischendurch mal machen, wenn man mal 2-3 Stunden Sonne hat. Weil man da einfach einmal schnell durchrennen kann. Und das haben wir genau an dem Tag gemacht. Ist auch super gelaufen. War ehrlich gesagt die schwerste Wand, die ich in meinem Leben geklettert bin.
Für viele wahrscheinlich tatsächlich auch eine unfassbare Vorstellung, 200 Meter in die Höhe zu klettern. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Hobby gekommen?
Ja, der Papa, ne? Also wir sind als kleine Kinder immer jeden Sonntag durch den Pfälzerwald gelaufen. Also und zwar jeden Sonntag. Als Belohnung durften wir auf jeden einzelnen Felsblock hochklettern, den es gab. Und so, das ist geblieben. Also das macht auch Spaß. Und ich versuche das immer so zu erklären, wenn man an seiner Leistungsgrenze in einer solchen Wand hängt, dann wird man erstens immer besser, solange man an seiner Grenze ist, und man ist nur auf den Moment fokussiert. Es lenkt einen nichts mehr ab, weil wenn man nicht fokussiert ist, das ist wie Meditation. Man ist komplett fokussiert und man blendet einfach alles aus. Und diese Konzentration auf den Moment, die finde ich unglaublich erholsam.
Und man geht ja nicht nur klettern einfach mal so im Urlaub, 200 Meter, darauf muss man sich permanent vorbereiten. Wie funktioniert das in einem Alltag eines CEOs?
Mit Disziplin. Ja, 5-mal die Woche. Also ich stehe morgens auf und mache Sport. Ich versuche das 5-mal die Woche zu machen. Und wenn ich dann einmal aussetze, versuche ich dafür am nächsten Tag ein bisschen länger und härter zu trainieren.
Also Sie müssen ja auch klettern.
Gar nicht so viel. Aha. Sie müssen sehr viel Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft machen. Dann klettern Sie auch ein bisschen, können auch ein bisschen in die Halle gehen, bouldern. Aber im Wesentlichen ist es Disziplin. Aha. Wenn Sie regelmäßig trainieren, dann sind Sie im Sommer fit. Die Helden werden im Winter gemacht. Im Winter werden die Helden gemacht, die im Sommer performen.
Seit vielen, vielen Jahren sind Sie, seit Jahrzehnten machen Sie das. Und in so einer Zeit gibt es ja immer mal wieder auch gefährliche Situationen. Was war so der kritischste Moment bei Ihren Klettertouren?
Ja, ich bin zweimal abgestürzt. Also ich bin zweimal abgestürzt, habe mir nichts getan. Und einmal ist ein Partner von mir abgestürzt und hat sich sehr schwer verletzt. Also ja, ehrlich gesagt haben wir auch einen Fehler gemacht, sonst hätte er nicht stürzen können. Das ist so das Restrisiko, das man trägt, obwohl man sehr genau weiß, was man tut. Aber es geht nicht darum, dem Risiko aus dem Weg zu gehen, sondern es geht darum, das Risiko möglichst kontrollierbar zu machen. Insofern gibt es da eine Analogie auch mit dem Geschäft. Sie können kein Geschäft machen, wenn Sie dem Risiko immer aus dem Weg gehen. Aber verantwortungslose Risiken einzugehen, ist weder gutes Klettern noch guter Sport. Da muss man die Balance finden. Und ich habe sie tatsächlich 1-2 Mal beim Klettern verfehlt.
Wenn wir auf das Geschäft schauen, dann gibt es ja bei Ihnen auch sowas, was sich Konzernsicherheit nennt. Das sind Menschen, die sich Gedanken darüber machen, wie die wichtigsten Köpfe im Unternehmen am Leben bleiben können. Da gibt es dann mal Bodyguards. Ich weiß nicht, wie gepanzert das Fahrzeug ist, in dem Sie unterwegs sind. Was sagen denn die zu diesem Hobby?
Also erstens, ich habe keine Bodyguards und keinen gepanzerten Wagen. Also ich habe ein relativ normales Leben. Nicht alle Details meiner, das ist also ein bisschen besser gesichert als der normale Mensch bin ich. Aber also es ist nicht mehr so wie früher, das muss man schon sagen, zum Glück. Ja. Ich habe ja Frau Rohwedder mal kennengelernt, also das ist alles an mir vorbeigegangen. Die Arbeitssicherheit, die kann mir zu meinen privaten Hobbys nichts sagen. Aber natürlich ist das komplett unakzeptabel im professionellen Umfeld, klar.
Ja. Sind Sie eigentlich viel in Berlin dieser Tage?
Ach, ich bin eigentlich immer viel in Berlin und in Brüssel, weil das ist halt schon für unsere Branche sehr wichtig. Also es gibt ja kaum noch eine Industriebranche, die nicht sehr durch Brüssel und Berlin beeinflusst ist. Und ich bin ja auch seit ungefähr einem Jahr, seit November letzten Jahres, Präsident von Eurelektrik, also dem europäischen Branchenverband. Und das hat meine politische Arbeit nochmal erhöht. Also ich bin schon relativ viel da unterwegs.
Aber Sie sind natürlich die meiste Zeit eher im Ruhrgebiet. Wenn Sie von hier aus nach Berlin schauen, was sehen Sie da?
Also ich sehe nicht genügend Industrie in Berlin. Ich würde mir wünschen, dass unsere Hauptstadt mehr wirtschaftliche Aktivität hat, mehr Leute, die in der Wirtschaft arbeiten, weniger Leute, die in der Verwaltung arbeiten. Was immer, wenn ich nach Berlin gehe, sehe ich ein weiteres Gebäude der öffentlichen Verwaltung, in dem dann, keine Ahnung, nochmal 500 Leute sitzen. Das sei den Berlinern gegönnt. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn in unserer Hauptstadt mehr Leute tatsächlich im Wettbewerb Geld verdienen müssten. Mhm. Vielleicht würde das irgendwie auch die Stimmung in der Stadt so ein bisschen die Gespräche ein bisschen verändern. Das würde ich mir schon wünschen.
Das heißt, es gibt eigentlich keinen realistischen Blick auf die wirtschaftliche Realität in diesem Land?
Nee, das haben Sie jetzt gesagt. Also, aber ich glaube, es gibt eine zu große Distanz. Aber ich glaube, das ist sowieso ein Problem, das wir in Deutschland haben. Also wir haben nicht genügend Austausch. Der Wechsel, personellen Wechsel zwischen Wirtschaft und Politik, den gibt es ja fast nicht. Schreiben wir ja regelmäßig drüber. Ne? Der Vergleich zu Amerika, wo das ganz gang und gäbe ist, oder Frankreich, wo das auch gang und gäbe, hat alles Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, bei uns sind wir zu sehr auf der Seite, dass man die Welten zu sehr voneinander trennt.
Da würde jetzt der ein oder andere sagen, ja, okay, ist vielleicht so. Auf der anderen Seite hat ja Robert Habeck jetzt auch gerade eine viel beachtete Industriestrategie vorgelegt. Also ist das Verständnis dann vielleicht doch größer als gedacht?
Wir müssen mal so sagen, ich finde das unheimlich gut, dass das BMWK sich eindeutig zur deutschen Industrie bekannt hat. Ehrlich gesagt ist ja, erlaubt das auch in der Gegenrichtung die Frage, warum findet sie denn so viel Beachtung? Ist das nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit? Und tatsächlich war es keine Selbstverständlichkeit, denn viele haben sich ja gefragt, wann kommt das denn? Ich habe ja viel auch mit ausländischen Kollegen zu tun und da ist in der Tat häufiger an mich die Frage herangetragen worden, will denn die deutsche Politik noch die deutsche Industrie? Insofern war die Rede aus meiner Sicht absolut überfällig und es war gut, dass sie positiv in Richtung Industrie ging. Da können wir uns im Detail über alles streiten, ist auch völlig egal. Aber das grundsätzliche Commitment, wir wollen Industrie erhalten, weil sie eine Quelle des Reichtums unseres Landes ist, ja, es ist gut, dass das mal ausgesprochen worden ist. Es ist schade, dass das als was Besonderes angesehen wurde.
Ich hatte bei der Industriestrategie, ich würde das in Teilen durchaus unterschreiben, was Sie sagen. Ich hatte bei der Industriestrategie allerdings ein Stück weit das Gefühl, dass das Erhalten ein bisschen zu sehr im Mittelpunkt steht und zu wenig die Frage behandelt wurde, ja, wohin soll es denn gehen? Was sind denn vielleicht die Zukunftsfelder, auf die wir künftig setzen? Hm. Und wie können wir dafür sorgen, dass in diesen Feldern Innovationen stattfinden, neue Unternehmen entstehen und vielleicht die großen Player von morgen gebaut werden?
Ja, stimmt. Das kann man, glaube ich, so sehen. Wir sind zu sehr, also ich sage immer salopp, wer im Fußball nur verteidigt, kann nie gewinnen. Ne? Dann ist das Beste, was ihm passieren kann, ist unentschieden. Ne? Aber eigentlich bist du schon auf der Verliererseite.
Ist Deutschland auf der Verliererseite?
Wir greifen auf jeden Fall nicht genug an. Hm. Wir müssten viel härter kämpfen um den Sieg. Ne? Also und auch der Wissen, dass der Sieg einem nicht geschenkt wird, sondern dass man sich den erarbeiten muss.
Das fordert sich immer so leicht. Aber wie soll das konkret aussehen?
Also gibt bestimmt viele Ansätze. Also mein Vorschlag wäre, erst immer die Chancen sehen und dann die Bedrohung. Ja? Also AI als Beispiel. Hm. Also sie wird ja jetzt diese Tage viel diskutiert. Ne? Wir haben jetzt Alpha gesehen, 500 Millionen Finanzierungsrunde, sensationelle Leistung, unternehmerische Leistung, intellektuelle Leistung. Aber jetzt muss man mal ganz klar sagen, das ist die Technologie der Zukunft. Es wird sich entscheiden, also AI wird sich überall durchsetzen, wird überall in jeder Branche eine Rolle spielen. Wenn wir AI risikomäßig komplett in Europa unter Kontrolle haben, aber die Chancen und der Nutzen von AI woanders dann haben wir nichts gewonnen. Dann werden wir am Ende die AI-Systeme, die Modelle, die woanders entwickelt worden sind, versuchen zu übernehmen, damit wir in Europa auch noch einigermaßen hinten dran bleiben
können.
Dann
lassen Sie uns da mal konkreter werden. Was muss passieren, damit wir dieses Feld nicht verloren geben?
Also zum Beispiel, wir müssten aus meiner Sicht einen einheitlichen europäischen Digitalmarkt schaffen. Mhm. Wir haben im Moment einen absoluten Fokus auf Datenschutz. Und dann haben wir 27 Mal verschiedenen Datenschutz in Europa. Wir haben keinen einheitlichen europäischen Markt. Wenn ich von Deutschland nach Österreich gehe, bin ich in einer anderen Welt. Dann ist das natürlich so, das weiß ja jeder, der sich damit beschäftigt, noch viel besser als ich. Dann ist es einfacher, in die USA zu gehen, wo ich 400 Millionen Kunden dann auf einen Schlag bekomme, in einer Jurisdiktion. Wir müssten zum Beispiel versuchen, den Zugang zu Daten europaweit zu gestalten. Das würde auch bedeuten, dass Deutschland Abstriche machen müsste beim Datenschutz. Hm. Weil wir können nicht verlangen, dass wir uns auf einen einheitlichen europäischen Standard einigen können, solange er einfach den höchsten Standard von allen 27. Dann muss man sich auf die Mitte einigen. Dann müssen die einen höheren Standard wollen, nachgeben und die, denen es egal ist, die müssen dann halt ein bisschen mehr Fokus auf das Thema bringen. Und wenn wir das hätten, dann hätten wir einen einheitlichen europäischen Markt. Dann könnten wir natürlich auch ganz anders Datenzugänge regeln. Dann könnten wir vielleicht auch besser solche Systeme entwickeln. Also ich glaube, das sind einfach eine Vielzahl an Themen. Aber die Antwort wäre für mich immer mehr Europa und weniger nationale Alleingänge, selbst wenn der nationale Alleingang scheinbar gut ist. Ja.
Klingt toll mit mehr Europa, würden, glaube ich, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer unterschreiben. Wenn man jetzt gerade nach Brüssel schaut, dann sieht es eher weniger nach mehr Europa aus. Europa scheint ein Stück weit auseinander zu driften bei vielen Fragen. Glauben Sie, dass es überhaupt jemals dazu kommen kann?
Ich glaube, wir müssen unterscheiden, ob die EU eine Chance hat, sich zu einem europäischen Staat zu entwickeln oder letztendlich ein Nationenverbund bleibt. Aus meiner Sicht ist es ganz klar, es sieht so aus, dass wir ein Nationenverbund bleiben. Wenn wir jetzt noch weiter erweitern, insbesondere wenn wir erweitern, bevor wir irgendwie Europa, also die EU reformiert haben, dann werden wir keinen europäischen Staat zusammenbekommen. Und deswegen, an der Stelle bin ich etwas skeptisch, aber es ist aus meiner Sicht mittlerweile für jeden klar, wir müssen eine europäische Verteidigungsunion haben. Also wir geben ja unglaublich viel für Verteidigung aus und sind dafür, für das, was wir ausgeben, unglaublich schlecht, aber wir können uns das gar nicht leisten. Wir müssten eine europäische Waffenindustrie haben. Wir können ja nicht davon abhängig sein, dass irgendjemand anders uns die Waffen liefert, aber wir werden eine europäische Waffenindustrie nur aufbauen können, wenn wir einen europäischen Waffenmarkt haben. Mhm. Da bin ich dann wieder, müssen dann wieder die Franzosen vielleicht ein bisschen auf die Deutschen zukommen, aber die Deutschen auch auf die Franzosen. Ne? Und so kann ich das durchdeklinieren. Deswegen, ich glaube, nein, einen europäischen Markt sehe ich, eine europäische Nation sehe ich kurzfristig nicht. Aber viel stärkere Zusammenarbeit in Feldern halte ich für absolut unvermeidlich.
Lassen Sie uns von Brüssel nochmal zurückkommen nach Berlin, auf Deutschland schauen. Gerade hat die Ampel nach monatelangem Streit entschieden, die Wirtschaft bzw. das produzierende Gewerbe in den nächsten Jahren beim Strompreis zu entlasten. Seit Monaten warnen ja Ökonomen vor einer Deindustrialisierung auf der einen Seite. Andere sagen, das sei alles kein Problem. Die hohen Energiepreise sorgen einfach für einen ohnehin notwendigen Strukturwandel. Wie ist die Lage wirklich in Deutschland?
Also ich glaube, die Deindustrialisierung ist in einer ganzen Reihe von Sektoren tatsächlich schon unterwegs. Also wenn man Deindustrialisierung mal definiert als, ich nenne es mal, investive Zurückhaltung, dann ist die ganz eindeutig schon da.
Sagen Sie mal ein paar Beispiele.
Stahlindustrie, Aluminiumindustrie, wenn Sie jetzt noch einen Kupferschmelz, also so eine Kupferschmelze oder eine Elektrolyse bauen wollen, machen Sie auf gar keinen Fall in Europa.
Und ist das schlimm?
Dann kommt das Nächste, dann haben Sie eine Schmiede. Jetzt überlegen Sie sich, ob Sie in der Schmiede dann noch irgendeinen Wärmebehandlungsaggregat einsetzen. Und dann sagen Sie, oh, dieses Wärme, dann machen Sie diesen Ofen nicht. Was dann passiert ist ja, die Investitionen, die Sie über Jahre nicht tätigen, die können Sie nie mehr nachholen. Und dann veralten die Produktionsanlagen. Und dann sind wir plötzlich nicht mehr, dann haben wir, wenn wir jetzt einen Maschinenbau haben, dann haben wir plötzlich nicht mehr in der Umgebung die Zulieferer, die dann die Top-Notch-Komponenten zuliefern können. Und dann plötzlich bricht das Cluster auseinander. Also das beginnt an der Grundstoffindustrie, beim Stahl vielleicht, dann geht's in die Schmiede rein, dann geht's von der Schmiede in den Maschinenbau und dann geht's plötzlich vom Maschinenbau in irgendwelche High-End-Produkte.
Das heißt, wenn wir sagen, es ist vielleicht günstiger, grünen Stahl in Schweden zu produzieren, wo grüner Wasserstoff billiger ist oder einfach viel mehr verfügbar ist, hätte das drastische Auswirkungen für die deutsche Industrie?
Ich sag's mal so, wenn man einfach sagt, bestimmte Sachen machen wir nicht mehr, die kaufen wir uns in Zukunft zu, sind da zwei Unterstellungen werden dann gemacht. Erstens, ich kann es immer zukaufen, wenn ich es brauche. Und das Zweite ist, ich kann genau definieren, was ich ins Ausland verlagere und was ich bei mir behalte. Ich glaube, was man so ein bisschen kritischer sehen muss, ist, man wird die Kontrolle darüber, was dann am Ende wirklich bei uns bleibt, die wird man nicht so haben. Wenn die in Schweden den grünen Stahl herstellen und dort den Eisenschwamm produzieren erstmal und dann meinetwegen auch den Stahl, dann werden die sich irgendwann fragen, ach, warum mache ich nicht auch das Blech? Und wenn sie sich das Blech machen, dann sage ich, oh, warum mache ich nicht auch die vergütete Komponente? Und dann ist plötzlich, dann haben wir angefangen mit dem Stahl, mit dem Rohstahl und dann enden wir aber irgendwo mitten im Maschinenbau. Da kann man sagen, so ist das dann halt. Aber dann heißt das im Umkehrschluss, wir müssen dann auch akzeptieren, dass am Ende mehr Wertschöpfung aus Deutschland abwandert, als wir uns das zunächst einmal vorgestellt haben.
Ist das ein Szenario, das Sie schon kommen sehen?
Ja, das ist absolut im Gange. Aber dann sehen wir auch in der Automobilindustrie. Das Zweite, was dann hinzukommt, wenn wir das dann schon machen, dann müssen wir aber Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um Innovation in den anderen Bereichen nach Deutschland zu bringen. Und das machen wir ja auch nicht. Ne?
Also wie würde das zum Beispiel gehen? Sagen Sie mal ein konkretes Beispiel.
Also ich würde zum Beispiel sagen, man muss dann auch schmerzhafte Kompromisse dann akzeptieren. Aber wenn ich zum Beispiel Gentechnik, wir haben das ja geradezu gefeiert, als die letzte Gentechniklabor in Deutschland geschlossen worden ist. Da hätte man einfach eine Regulierung haben müssen, dass die Gentechnik in Deutschland gefördert wird. Stattdessen haben wir alles getan, dass jede Forschungseinrichtung davon abgewandert ist nach Nordamerika. Und jetzt haben wir BioNTech gehabt und BioNTech ist jetzt beim Listing auch abgewandert. Das nächste Mal müsste Finanzierung machen, dass solche, wenn es denn dann solche Industrie bei uns gibt, dass sie dann liebend gerne sich bei uns listen lässt, bei uns sich die Finanzierung reinholt, bei uns dann investiert und wächst. Haben wir nicht gemacht. Ein wunderbares Beispiel, Gentechnik. AI, hoffe ich, dass wir die Kurve noch kriegen. Haben wir gerade diskutiert. Ne?
Wenn wir mal die Linien fortschreiben.
Deswegen Chipindustrie mal ein positives Beispiel. Chipindustrie kann man sehr, sehr kritisch sehen. Ne? Unglaublich große Summen, die da an Subventionen reingehen. Aber ich war vor 2 Jahren in Korea. Habe mir mal angeschaut, wie die Chipfabriken von Samsung dort sind. Spektakulär. Also sowas muss man mal gesehen haben. Dort stehen die ja schon und sind nicht erst geplant. Aber wenn man sich mit der südkoreanischen Regierung unterhält, stellt man fest, dass die für sich definiert haben, diese Halbleiterindustrie, die müssen wir bei uns haben und wir tun alles, was die braucht, damit sie erfolgreich ist. Und das ist dann mal die geeignete Regulierung, mal eine geeignete Energieversorgung, mal eine geeignete Materialstrategie. Und die Idee ist, die Politik ist in Südkorea dazu da, die Unternehmen erfolgreich zu machen, sodass der Reichtum im Land bleibt und dann haben die Bürger was davon. Also ist schon eine andere Denkweise als die, die wir in Europa haben.
Lassen Sie uns mal auf den Zustand Deutschlands schauen und mal die Linien weiterzeichnen. Wenn wir auf die Zeit vielleicht in 8 bis 10 Jahren schauen, was ist das dann für ein Land, in dem wir leben? Wie sieht das aus?
Ich habe immer gelernt, wenn ich 10 Jahre in die Zukunft schaue, liege ich komplett daneben. Ne? In den 80er Jahren hätte ich die Wende nicht gesehen. In den 90er Jahren hätte ich Hartz IV nicht gesehen. Und so geht das jetzt weiter.
Deswegen meine ich, wenn wir die Linien vorzeichnen, wenn wir jetzt mal ausschließen, dass irgendwelche radikalen Dinge von außen, Überraschungen von außen kommen können. Es geht ja nur darum zu verstehen, was passiert eigentlich, wenn wir nicht handeln.
Ja, also erstmal, ich glaube, wir sind viel älter. Also der demografische Wandel
Millionen
kommt
Menschen
mit Macht.
Lassen den Arbeitsmarkt.
Wie alt sind Sie?
46.
Also Sie müssen noch arbeiten, ne? Also Sie müssen noch 20 Jahre arbeiten.
Und Sie? Sind Sie dann noch Vorstand?
Das entscheidet der Aufsichtsrat. Aber ich bin dann immerhin schon 66. Ne?
Aber Sie können es sich vorstellen?
Ich werde immer in meinem ganzen Leben arbeiten. Was ich arbeite, das werden wir dann sehen. Aber ich werde immer arbeiten. Es ist den Tag, an dem ich nicht mehr arbeite, den wird es irgendwie nicht geben. Bei mir ist ja Arbeit ist ja auch ist ein Privileg. Ne? Also ich habe die Work-Life-Balance, das Problem habe ich nie verstanden, weil das impliziert ja irgendwie, dass Arbeit nicht gutes Leben
auf
sein
das
kann.
Das kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch.
Aber zurück. Wir sind älter. Wir haben einfach weniger Arbeitskräfte, wird ja jetzt endlich wird das diskutiert, obwohl es ehrlich gesagt schon seit 20 Jahren klar ist. Denn keine Linie, also wenn es eine Linie gab, die konstant durchläuft, ist die Demografie. Da ändert auch die Zuwanderung gar nicht so viel daran. Ne? Deswegen, wir werden älter sein, das heißt, Fachkräfte werden knapper sein.
Das heißt, Wachstum ist ohnehin schon geringer.
Ja, das heißt, wir müssen noch innovativer sein. Mhm. Wehe, wir sind das nicht, ne? Dann wird es also wesentlich anstrengender sein. Ich glaube, das wird uns vor große Herausforderungen stellen. Die spannende Frage wird für mich sein, wird es so eine Gerontokratie, ne? Herrschaft der Alten oder was? Oder nehmen wir uns zurück und nehmen die junge Generation nicht komplett aus? Im Moment nehmen wir sie komplett aus. Ne? Also das muss man schon sagen, kritisch. Wenn wir es gut gemacht haben, haben wir es geschafft, tatsächlich einige Sektoren zwar zu verlieren, aber es durch Innovation in anderen Sektoren zu kompensieren.
Sehen Sie, dass das...
Im Moment sehe ich das nicht. Deswegen, da will ich mehr Anstrengung sehen. Und zwar nicht nur der Politik, auch der Gesellschaft. Auch die Gesellschaft nimmt es ja viel zu selbstverständlich, den Reichtum, den wir haben. Das sensationelle Lebensniveau, das wir haben.
Sagen Sie noch einmal kurz, Sie haben gesagt, wir nehmen die junge Generation aus. Was heißt das genau? An welcher Stelle?
Schauen Sie nur an, wenn Sie sich anschauen, was ein junger Mensch heute in die Rente einbezahlen wird und was er rauskriegen wird, ist das ein ganz klares Minusgeschäft für ihn. Ja, während, da gibt es irgendwie so die Stiftung Marktwirtschaft, analysiert das immer schön, Professor Raffelhüschen aus Freiburg, gibt irgendwie so 46 oder 47, alle unter 46 haben verloren, die über 6, also ungefähr, kann auch 48 sein, ich weiß es nicht. Ne? Aber es gibt ganz klar eine Grenze und die Jungen, die zahlen ein und die werden das nie kriegen, die werden immer mehr bezahlen und immer weniger kriegen, als die heute sozusagen in den Genuss der Rente kommen. Das ist ganz klar.
Die Jüngeren schauen ja durchaus auch anders auf das Arbeitsleben. Ich will ja aber gar nicht so auf so ein Generationenthema, sondern auf die generelle Debatte zu sprechen kommen. Sie haben ja selbst gesagt gerade, Sie arbeiten gerne. Wie viele Stunden so im Schnitt pro Tag? Pro Woche?
60. Oh.
Ja.
Aber ich genieße, ja.
Und Sie finden es auch nicht schlimm, genau.
Nee, ich mache ja Sachen, die mir Spaß machen.
Gleichzeitig sind wir ja in einer Zeit, in der immer mehr gesellschaftliche Gruppen die 4-Tage-Woche fordern. Sehen wir jetzt gerade wieder, Lokführergewerkschaft ist jetzt auch aufgesprungen. Ist das ein guter Weg?
Also ich glaube, man muss jetzt mal unterscheiden, reden wir über Bürojobs oder über Jobs in der Fläche. Also 4-Tage-Woche verschärft, ganz klar. Denn
bei vollem Lohnausgleich natürlich.
Ja, egal, verschärft auf jeden Fall den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, den wir haben, ja. Und das Argument, das dann immer gemacht wird, ja, es kommt auf die Effizienz der Arbeit an. Da sage ich, also Bei meinem Netztechniker macht es einen Unterschied, ob er 5 Tage die Woche oder 4 Tage die Woche Transformatoren repariert. Der Polizist, der Streife läuft, wenn der 8 Stunden weniger Streife läuft, sind halt 8 Stunden weniger Polizist auf der Straße oder die Krankenschwester und so weiter. Das heißt, in den meisten Fällen, glaube ich, kommt es schon drauf an, auch auf die Stundenzahl in Anführungszeichen. Ansonsten wird es halt sehr viel teurer. Ich glaube, wir haben die Leute gar nicht dafür. Aber wenn ich spöttisch bin, wenn ich durch die Bürogebäude durchgehe, da habe ich das Gefühl, die 4 Tage Woche ist schon längst Realität.
Weil die Leute im Homeoffice sind.
Also,
das egal, heißt, wer im Homeoffice ist, arbeitet Ahnung. Nicht.
Wenn ich jetzt heute durchs Handelsblatt durchlaufe, wie viel treffe ich von Ihren
Alle in Meetings.
Alle in Meetings. ja, aber Sie können bei jeder Firma fragen und dann werden die Ihnen erzählen, ja, montags, freitags ist eigentlich praktisch niemand da.
Das heißt, Sie gehören eher zu der Fraktion, die sagen, Homeoffice ist eher ein Produktivitätskiller?
Ich glaube ehrlich gesagt, die Leute, die viel arbeiten, die arbeiten im Homeoffice viel und die wenig arbeiten, die arbeiten auch im Homeoffice weniger.
Aber das ist ja kein Problem, wenn sie nicht da sind.
Aber ich glaube tatsächlich, dass das Homeoffice, also Homeoffice oder sagen wir Remote Working, ja, dass das unglaubliche Vorteile hat. Auch ich genieße das, dass ich mich heute mal für irgendeine Sitzung mal schnell einwähle und das erledigen kann. Aber es gibt viele Situationen, für die es überhaupt nicht angemessen. Also Projektarbeit, die Arbeit eines neuen Teams, das ich nicht kenne. Ich habe neulich einen Schüler ein Praktikum gegeben bei meiner Firma und dann habe ich beobachtet, wie der arme Kerl versucht hat, irgendwie einen Anschluss zu finden und dann zu Hause geblieben ist, weil er ja niemanden gefunden hat, wenn er in die Firma ging. Aber wie soll ein 18-jähriger Schüler oder meinetwegen ein 25-jähriger Berufsanfänger, wie soll der denn in die Firma reinkommen, wenn der seine Kollegen nicht sieht? Und dann erzählen Sie mir nicht, das geht über Remote Working. Also ich glaube...
Das hört man von vielen Stellen. Was heißt das eigentlich? Wie reagieren Sie da drauf? Was für Ansagen machen Sie Ihren Leuten auch, um dagegen zu steuern?
Ich mache Ansagen an meine Führungskräfte, dass ich sage, es ist eure Pflicht, dafür zu sorgen, dass zunächst einmal die Kunden nicht darunter leiden und die Firma nicht darunter leidet, dass sich die Mitarbeiter mit Remote Working optimieren können. Ich gönne das meinen Mitarbeitern, dass sie sich optimieren können, aber nur, wenn die Kunden nicht leiden und die Firma nicht leidet. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel ein IT-Projekt sehe und feststelle, das IT-Projekt, da habe ich dann 200 Leute auf dem Team drauf und das Projekt läuft nicht gut, dann will ich alle 200 Leute im Büro sehen. Weil ein Projekt kriegt man nur wieder auf die gerade Straße, auf die Straße gesetzt, wenn die Leute sich sehen und zusammenarbeiten. Das geht nicht aus dem Homeoffice. Ja. Also die Balance muss herführen und das ist eine Führungsaufgabe. Die Führungskräfte verstecken sich zu häufig hinter der Ausrede, die Mitarbeiter wollen nicht mehr, ich kriege keine Leute mehr. Nein, es ist eine Führungsaufgabe, die Leute zusammenzuziehen, wenn es notwendig ist für die Kunden und für die Firma.
Das ist unbequem.
Es ist unbequem, aber dafür ist man Führungskraft. Mhm. Man ist nicht fürs Bequeme Führungskraft.
Was ist eigentlich eine gute Führungskraft für Sie?
Ah, der liefert.
Das wäre mir jetzt fast ein bisschen eindimensional, aber...
Ja, aber der liefert in vielen Dimensionen. Mhm. Der liefert ein gutes Team ab, das arbeitet, auch wenn er nicht da ist. Der liefert die Ergebnisse ab. Der steht zu dem, was er sagt. Und wenn er einen Fehler macht, macht er ihn nicht zweimal. Also
Sie haben ja wahrscheinlich hunderte Führungskräfte in Ihrem Leben schon besetzt, auf jeden Fall aber begleitet. Gibt es so Dinge, an denen Sie erkennen, das wird jemand können oder nicht? Vielleicht eine Frage, die Sie jedem stellen, auf deren Antwort Sie besonders achten?
Ich finde, Sie erkennen Menschen mit Führungspotenzial schon als ganz junge Menschen, schon als Berufseinsteiger. Das,
woran?
An der Energie, an dem Willen, etwas zu tun. Sie merken das richtig, da ist jemand, der wartet nicht darauf, dass man ihm etwas zuteilt, der nimmt es sich und marschiert damit schon. Der marschiert schon als Mitarbeiter mit, der kommt schon mit der Antwort zurück, bevor du ihm die Frage gestellt hast. Und das ist dieser Wille, etwas zu verändern, etwas zu bewegen, sich nicht sozusagen mit dem zufrieden zu geben, was einem zugeteilt wird. Und das spüren Sie, wenn Sie jemanden anschauen, dann merken Sie, dann arbeiten Sie mal einen Tag mit dem zusammen, sagen Sie, aus dem wird was.
Unterschätzt man dann nicht introvertierte Menschen?
Ja, es stimme ich Ihnen zu. Es also ist insbesondere bei Ingenieuren ein gängiges Thema. Es gibt super Ingenieure, die unglaublich introvertiert sind und die Sie unglaublich schwer ersetzen können. Aber auch bei denen erkennen Sie es dann am Ende. Müssen Sie vielleicht mal zweimal hinschauen und nicht nur einmal hinschauen.
Wie laufen Vorstellungsgespräche bei Ihnen so ab?
Ich mache ja gar nicht so viele. Ich sehe die Kandidaten, ich mache schon noch Interviews, ich sehe die dann erst, wenn die von der Longlist auf die Shortlist gekommen sind, dann schon einmal gesehen. Und dann die letzten zwei, die übrig bleiben, die sehe ich. Und dann weiß ich ja schon, es sitzen mir schon gute Leute gegenüber. Und dann muss ich ja nur noch entscheiden, eher A oder eher B, aber ich muss nicht mehr Spreu von Weizen trennen. Ich kriege eigentlich ja nur Weizen präsentiert. Ne?
Wenn Sie mal die letzten Jahrzehnte zurückdenken, gibt es irgendwas, von dem Sie sagen, das hätte ich gerne mit 20 schon gewusst? Gibt es irgendeinen Rat, den Sie Ihrem 20-jährigen Ich geben würden?
Ich glaube, wenn ich immer gewusst hätte, was kommt, das wäre viel weniger spannend gewesen. Also ich glaube, es ist schön, dass man nicht weiß, was kommt. Mhm. So die Ungewissheit macht alles viel spannender. Wenn man weiß, was rauskommt, dann muss man sich ja nicht, warum muss man sich da noch anstrengen, wenn das Ergebnis schon determiniert ist, ne? Also.
Aber gibt es so einen Fehler, den Sie vielleicht gemacht haben oder eine gewisse Gelassenheit, die Ihnen gefehlt hat?
Also ich habe tausende von Fehlern gemacht und es hat mir immer die Gelassenheit gefehlt.
Was war der größte Fehler?
Der ist so groß, den nenne ich nicht.
Was war der unternehmerisch größte Fehler? Das heißt ja mal, wir in Deutschland müssten wir über Fehler sprechen, die Fehlerkultur würde uns weiterbringen, dann lassen Sie uns doch hier mal mit einem guten Beispiel vorangehen.
Ja, also wir haben 2008, als ich bei RWE war, da haben wir noch über Investitionen in konventionelle Kraftwerke nachgedacht. Wir haben schon damals massiv in Erneuerbare investiert. Der Vorstand damals, Herr Grossmann, die Kollegen hatten schon eine erneuerbaren Einheit aufgesetzt. Wir sagen, da wollten wir hin. Wir hatten aber noch die Braunkohle. Und in Wahrheit haben wir damals noch gekämpft mit der Vereinbarung aus 1994. 1994 hatte damals die RWE, ich war ja damals noch in einem anderen Unternehmen, eine Vereinbarung geschlossen, dass sie die Braunkohlekraftwerke modernisieren würde. Und unter der Voraussetzung, dass sie die modernisiert, durften sie weiter Braunkohle abbauen. Und dann ist man da noch 15 Jahre später darauf festgenagelt worden. Da hätten wir irgendwie früher rauskommen müssen. Mhm. Und das ist das, also da bin ich wirklich gescheitert. Also da bin ich, also da war ich, dann habe ich auch selber irgendwann aufgegeben, aber da hätten wir tatsächlich die Kurve anders kriegen müssen. Am Ende ist das alles gut ausgegangen. RWE hat sich ja jetzt heute auch prächtig entwickelt, wird ja auch hervorragend geführtes Unternehmen. Aber wir haben zu lange für diesen Richtungswechsel gebraucht und ich war Teil davon. Hm.
Lassen Sie uns mal über den Anfang Ihrer Karriere sprechen. Sie kommen aus Ludwigshafen. Hat das einen Grund, dass Sie dann auch, also die regionale Nähe vielleicht auch zu BASF, dass Sie dann auch Chemieingenieur studiert haben?
Ja, es, also
wie muss man sich das vorstellen? Wie
kommst du zu solchen Entscheidungen? Ich habe das immer abgestellt. Mein Vater war auch Chemieingenieur und da habe ich auch immer gesagt, das hat nichts miteinander zu tun. Aber nein, natürlich hat das eine Rolle gespielt. Ich bin jeden Tag die BASF entlang geradelt auf dem Weg zur Schule. Und dann war da der Steamcracker, das Heizkraftwerk Nord, die Harnsäureproduktion, dann die Feinchemikalien und unten die Lackfabriken. Also ich liebe, es gibt wenig, was finde ich, was schöner aussieht als eine petrochemische Anlage beleuchtet bei Nacht. Ne? Also ich fand das super. Mein Traum war, ich baue einen Steamcracker. Wenn ich 45 bin, stehe ich irgendwo im Dschungel von Malaysia, es war mir ja klar, das ist wahrscheinlich irgendwo in Asien. Schau auf die Anlage drauf und bring die Kupferplakette an.
Erzählen Sie mal kurz für alle, die das nicht wissen, was es ist, ein Steamcracker.
Ein Steamcracker ist eine ist die größte petrochemische Anlage, die es gibt. Mhm. Die nimmt das Rohöl und zerlegt im Wesentlichen das Rohöl in all die Produkte, die Sie kennen. Bitumen, Diesel, Kerosin, normalen Sprit. Also die macht aus Rohöl die Produkte, die man dann hinterher verwenden kann. Und das sind gigantisch große Anlagen und es ist die komplizierteste Anlage, also für den Verfahrenstechniker ist es die Königin der Anlage, weil es gibt keine schöneren Anlagen, die man bauen kann. Hohe Drücke, hohe Temperaturen, große Anlagen, große Volumina. Sowas zu bauen, das war mein Traum, aber es ist ja dann ganz anders gekommen.
Glauben Sie nicht, dass sowas wie BASF, dieser große Verbundstandort, dass es sowas in 10, 15 Jahren noch geben wird in Deutschland?
Ich hoffe. Verbundstandorte sind eine der wesentlichen Quellen, warum die chemische Industrie in Europa und insbesondere in Deutschland, trotz aller Nachteile, sich als so widerstandsfähig erwiesen.
Man muss vielleicht noch mal kurz erklären, Verbundstandorte, man tut am Anfang was rein, ganz viel Energie und dann kommen die unterschiedlichsten Produkte hinten raus, richtig?
Ja, also der Verbundstandort ist so, ich habe eine Produktion und die in der Chemie ist es ja so, sie produzieren aus irgendwelchen Stoffen irgendeinen anderen Stoff und sie haben dabei Nebenprodukte.
Genau.
Zum Beispiel als Abfallprodukt haben sie meinetwegen Salzsäure. Und der Verbundstandort, der nimmt dann dieses Abfallprodukt und produziert mit diesem Abfallprodukt etwas anderes. Und dadurch haben sie natürlich wirtschaftliche Vorteile, weil sie dann sozusagen am Ende eine unglaublich hohe Ausnutzung von allen Stoffen haben und auch eine sehr hohe Energieeffizienz haben, hohe Energieausnutzung haben. Und sie haben dann natürlich noch den Vorteil, dass sie logistische Vorteile haben, sie haben alles an einem Ort etc., können sie zum Beispiel einen Hafen bauen, eine Eisenbahn bauen. Also diese Verbundstandorte machen einen chemischen Standort schon sehr wettbewerbsfähig.
Man kann aber keine Einzelteile rausbrechen, das halt auch ein Stück weit das
Problem. Wenn man ein Einzelteil herausbricht, dann fehlt halt plötzlich irgendwo irgendwas, das muss man dann von woanders bekommen. Das heißt, dann wird der Verbundstandort schwächer, er bricht nicht gleich zusammen. Also ich hoffe schon, dass es die noch gibt. Ich meine, ich habe da 15 Jahre meines Lebens bin ich am größten Verbundstandort der westlichen Welt vorbeigeradelt.
Vielleicht steht er dann noch, ist er nur noch beleuchtet nachts. Aber wir werden sehen. Es kam dann aber nicht zu den Crackern, sondern es kam zu ganz vielen Zahlen. Sie sind dann nach dem Studium zu McKinsey gegangen. Warum eigentlich? War das so ein bisschen Ausdruck, dass Sie dann doch nicht genau wussten, was Sie machen sollen? Dann gehen ja manche zu McKinsey? Oder was hat Sie dazu bewogen?
Nö, also ich kann es ganz genau schildern. Also ich hatte verschiedene Möglichkeiten, bei verschiedenen Unternehmen anzufangen, auch in der Chemiebranche. Und ich habe alle Unternehmen, die mir ein Angebot gemacht haben, gefragt, was sie denn genau mit mir machen, wenn ich bei ihnen bin. Ja, die Antwort, wir geben dir eine Arbeit. Ja klar, gebt ihr mir eine Arbeit, sonst würdet ihr mir ja nicht ein Angebot machen. Aber was macht ihr mir dann, wenn ich dann auf der Stelle sitze? Da gab es alle möglichen Antworten und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, wenn der erste Chef gut ist, lernst du toll und dann läuft's gut. Und wenn der erste Chef schlecht ist, verlierst du die ersten 3 Jahre deines Arbeitslebens und musst hoffen, dass du möglichst schnell rauskommst, damit du wieder anfangen kannst. Und McKinsey hat mir damals versprochen, sie schmeißen mich so mit Arbeit zu, dass ich kaum atmen kann. Aber es liegt dann nur an mir, ob was aus mir wird oder nicht. Ich hätte es komplett in meiner eigenen Hand. Und dann fand ich dieser Gedanke, ich habe es komplett unter eigener Kontrolle, den fand ich super.
Dann waren Sie einige Jahre dort, sind später in die USA gegangen und sind dann in die Energiewirtschaft gewechselt. Und das war ja, welches Jahr war das?
Ich bin 1997, habe ich zum ersten Mal in der Energie gearbeitet, damals im Tagebau Garzweiler.
Und das war ja wirklich der Inbegriff der alten Welt. Die CEOs waren mächtige Regionalfürsten. Es wurde gut gegessen, es wurde nächtelang gesoffen. Wie war das damals so als junger Mensch in die Branche einzusteigen?
Also ich fand die Menschen toll. Also ich habe ja mit den Bergleuten zusammengearbeitet und ich fand die super. Das waren ehrliche Leute, gerade heraus. Da hat man sich auch mal angebrüllt, aber dann ist man hinterher auch ein Bier trinken gegangen. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
Aber es war der Einstieg in eine Branche, bei der klar ist, das Ende, der Ausgang ist beleuchtet.
Nein. Das war der Einstieg in eine Branche. Ich habe die mir damals angeschaut und habe gesagt, oh, die wird jetzt demnächst dereguliert. 1997 hatte die Europäische Union ja die Direktiven zur Liberalisierung des Strommarktes herausgebracht. Und es war dann eigentlich für mich klar, in 2 Jahren ändert sich diese Branche komplett. Da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Und alle, die in dieser Branche groß geworden sind und die Erfahrung gesammelt haben, die haben Erfahrung gesammelt, die demnächst nichts mehr wert ist oder viel weniger wert ist. Das ist für einen jungen Menschen ja eigentlich perfekt, weil der junge Mensch ist durch diese alten Erfahrungen gar nicht gebunden, weil er hat sie ja nicht gemacht. Mhm. Der kann sich voll auf diese neue Welt einlassen. Und dann habe ich damals gesagt, wenn ich jetzt in die USA gehe, damals war in den USA die Liberalisierung ein bisschen voran, heute ist es ja umgekehrt, und dort Erfahrungen sammeln und dann zurückkomme, wenn die Liberalisierung hier in Deutschland losläuft, dann bin ich als junger Mensch plötzlich in der Position, dass ich auf Augenhöhe mit jemandem bin, der 20 Jahre Berufserfahrung ist, weil er gerade sozusagen, die ist praktisch diskontiert worden, diese Berufserfahrung.
Und so strategisch sind Sie an die Karriere rangegangen?
Nö, so strategisch habe ich darüber nachgedacht, das ist eigentlich eine spannende Branche. Das ist eine spannende Branche für junge Menschen. Ich mag die Leute, ich mag die Branche. Es ist eine tolle Branche, sie ist eine wichtige Branche. Sie produziert ein Produkt, das unsere Gesellschaft braucht. Und es ist eine Branche, die einem jungen Menschen demnächst ganz, also alle Wege öffnet.
Lassen Sie aber noch über Ihre Karriere sprechen. Wie haben Sie die geplant? Wie haben Sie über den nächsten Schritt entschieden oder haben Sie sich nur davon leiten lassen, was Sie jetzt gerade interessiert?
Ich habe es ja gerade geschildert. So habe ich mich entschieden für meine Branche und dann habe ich überhaupt nichts geplant. Die Logik war immer, sage ich auch jemandem, du musst einfach immer liefern. Wenn dir jemand eine Frage stellt und dir 3 Monate Zeit gibt, beantworte sie halt nach 2. wenn dir jemand ein Problem gibt, löst das Problem und gleich noch das Nachbarproblem mit. Mhm. Und wenn du das regelmäßig machst, dann denken alle automatisch beim nächsten schwierigen Thema an dich. Und wenn du immer der Mann für alle schwierigen Themen bist, kannst du gar nicht verhindern, dass du irgendwann Karriere machst.
Ich musste das eben schon denken, als wir ein Stück weit über ihre Gedanken, über ihre eigene Karriere gesprochen hatten. Da fehlte mir so ein Stück weit das Element Empathie, in der Lage sein, Menschen zu überzeugen, zu begeistern. Spielt das nicht so eine große Rolle für Sie?
Weiß jetzt, ich habe gerade gesagt, was für einen Spaß ich im Bergbau gehabt hatte. Ich habe mit den Leuten wirklich Spaß gehabt. Mhm. Ja. Ich erinnere mich noch, da wurde es richtig handfest. Und da habe ich gedacht, hier kannst du deine Meinung sagen. Ja. Du kannst auch richtig zur Sache gehen. Und da musst du nicht irgendwie diplomatisch rumfuhrwerken. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich, das muss auch akzeptiert werden. Also man muss sich als junger Mensch dann in so einem Bergbauunternehmen, als junger Uni-Absolvent, der noch nie auf dem Bagger war, ja, muss man sich ja auch seine...
Wie haben Sie das gemacht?
Ja, ich hab mich auf die Leute eingelassen. Ja, und es hat ja auch funktioniert. Ne? Ich erinnere mich, es gibt eine schöne Geschichte, da stand ich bei Schichtende mit dem Ingenieur neben der Werkstatt und es kam die ganze Schichtmannschaft raus und da sagte er zu mir, weiß ich noch genau, Birnbaum, Sie sind ja ein super Typ, aber Sie können keine Karriere bei uns machen, Sie sind zu schmächtig und zu klein. Und das waren in der Tat alle so Kerle. Als ich dann Vorstand bei RWE wurde, bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, erinnern Sie sich?
Was hat er gesagt?
Nix, wir sind Bier trinken gegangen.
Sie waren dann Vorstand bei RWE, Sie sind dann zu E.ON gewechselt, hatten dort verschiedene Vorstandsrollen und sind dann vor 2 Jahren CEO geworden.
Ja, vor fast drei.
Ja,
Wahnsinn.
Was war die größte Veränderung in der neuen Rolle?
Ich habe unterschätzt, wie sehr die Person mit dem Unternehmen gleichgestellt wird. Ich war ja schon 13 Jahre Vorstand, als ich Vorstandsvorsitzender wurde und dachte eigentlich, es kennt mich jeder. Aber wenn jetzt jemand Birnbaum sagt, dann wird es gleich mit E.ON zusammengemischt. Und ich kann auch nicht mehr meine Person vom Unternehmen trennen. Und das habe ich unterschätzt. Das bedeutet zum Beispiel, ich kann mich nicht beliebig privat äußern, weil niemand meine private Äußerung von meinem Unternehmen trennen kann. Ja? Und deswegen muss ich mich auch nicht sozusagen privat...
Auf die schiefe Bahn geraten ist?
Boah, wenn, dann wüssten Sie es und hätten schon drüber geschrieben. Ne? Also ich versuche es zu vermeiden. Mhm. Ja?
Ja.
Aber ich habe unterschätzt, wie sehr die Person mit dem Unternehmen, die Person des Vorstandsvorsitzenden mit dem Unternehmen vermengt wird, sage ich. Ich habe auch unterschätzt, wie sehr auch intern auf den Vorstandsvorsitzenden geschaut wird und alles, was er tut, jedes Signal, das er gibt, interpretiert wird, auch wenn ich mir manchmal überhaupt nichts dabei gedacht habe. Und das führt natürlich dazu, dass ich jetzt sozusagen viel mehr darüber reflektiere, wann sage ich was? Sage ich überhaupt was? Will ich mich dazu äußern? Will ich mich dazu nicht äußern? Intern, / extern. Ich bin noch relativ offen, aber das ist schon eine große Veränderung.
Wie viele Mitarbeiter?
70.000. Etwas über 70.000.
Ganz schön viele. War irgendwas auch viel einfacher, als Sie gedacht hatten?
Ja, man kann es auch positiv sehen. Wenn so genau auf einen geschaut wird, dann kann man mit relativ wenigen Signalen erstaunlich viel bewirken. Also im Sinne eines positiven Gestaltungswillens, man hat es in der Hand, tatsächlich so einem großen Schiff wie der E.ON durch wiederholte kleine Signale eine Dynamik und eine Richtung zu geben. Und das ist ja natürlich ein unglaublich befriedigendes Gefühl.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.
Was ist so Ihre Mission für die nächsten Jahre. Was wollen Sie erreicht haben, wenn Sie dann zurückschauen? Wir wollten ja noch nicht verraten, wie lange Sie anstreben, den Job zu machen. Aber was ist sozusagen, was sollte jeder wissen? Was sind die wichtigsten Transformationen, die Sie gerade anstreben? Wie soll das Unternehmen dann aussehen?
Ja, erstmal viel größer, ne? Wir haben ja eine Strategie, die kann man in drei Worten zusammenfassen. Wir wachsen gigantisch in der Infrastruktur aufgrund des Drangs zu einer nachhaltigen Gesellschaft und wir müssen dazu alles und jedes digitalisieren. Das ist ja praktisch unsere Strategie. Und ich will das mal so ein bisschen auf den Punkt bringen. Wir haben uns mal überlegt, was bedeutet das in Anschlüssen? Also PV-Anlagen, Batterien, Wallboxen, erneuerbaren Anlagen anschließen. Und wir sind zum Schluss gekommen, wenn wir die Ziele nehmen für Wärmepumpen und so weiter, dann müssen wir nur bis 2030 alle 7 Sekunden einen Anschluss machen. Als E.ON in Deutschland. Damit diese Osterpaketziele erreicht werden, muss jede 7 Sekunden eine Anlage angeschlossen werden.
Und wo stehen wir heute?
Bei ungefähr 29 Sekunden. Ne? Also wir müssen unsere Geschwindigkeit innerhalb von E.ON vervierfachen. Das heißt natürlich, erstens, wir brauchen eine ganz andere, ich nenne es jetzt mal Liefermaschine. Da müssen wir natürlich komplett standardisierte, digitalisierte Prozesse haben, die ganz anders ablaufen als heute. Zweitens, wir brauchen wahrscheinlich mehr Leute, aber so wir können nicht 4-mal mehr Leute, die werden wir nicht finden. Deswegen müssen wir viel effizienter werden. Das heißt, drittens, wir müssen viel mehr investieren. Wir werden eine viel höhere investierte Kapitalbasis haben.
Das sind Milliarden. Wie viele werden das sein?
Also wir haben jetzt in meiner Zeit, in den ersten 2 Jahren meiner Amtszeit, haben wir die Investition von, wir haben immer so in 5-Jahres-Periode 21 Milliarden gehabt. Wir sind im Moment bei 33 Milliarden und Tendenz steigend. Also wir sind von unter 4 Milliarden am Anfang meiner Periode inzwischen auf 6,5 Milliarden pro Jahr hoch.
Und das fließt in Netze,
das geht im Wesentlichen in Netze, inklusive Digitalisierung ist Teil der Netze. Also alles, was wir bauen, müssen wir komplett digital machen.
Vielleicht nochmal für alle, die E.ON nicht so genau kennen. Was sind Ihre 3 wichtigsten Umsatztreiber?
Ja, wir haben eigentlich 3 Geschäfte. Wir haben einerseits ein reguliertes Netzgeschäft, also insbesondere Stromnetze, über 80% Stromnetze, ein bisschen Gasnetze. Und da stellen wir die Infrastruktur zur Verfügung, damit Sie zu Hause Strom und Gas haben. Dann das zweite Geschäftsfeld, was wir haben, ist, was wir Kundenlösungen nennen, also Commodity, Vertrieb von Kilowattstunde Strom, Kilowattstunde Gas. Verkaufen wir in Europa knapp 40 Millionen Kunden, dann noch 10 Millionen in der Türkei. Ne? Also da kommen wir auf die knapp 50. Und dann ein drittes Geschäft, das wir haben, nennen wir es mal Wärmeinfrastruktur. Das sind dann Fernwärmenetze, Nahwärmenetze, Quartierslösungen, wo wir de facto im Wesentlichen Wärme mit Abfallprodukten, Strom etc. zur Verfügung stellen. Das ist dann einerseits ein dereguliertes Geschäft, das ist nicht reguliert, aber es ist ein Kundengeschäft, aber es hat einen langfristigen Charakter durch die Infrastrukturinvestition. Die 3 Geschäfte sind das, in die wir investieren und alle 3 wachsen.
Sind im Zentrum des Großprojekts Energiewende. Also ja. Sie sitzen wirklich an der Quelle, Sie können sehen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Lassen Sie uns, bevor wir da drauf schauen, einmal kurz in die Vergangenheit schauen. Gaskrise nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Wie kritisch war die Lage wirklich? Sie haben den Blick in die Zahlen, Sie sehen, was in den Netzen ist.
Wir hatten mehrere Situationen, da hätten wir das System komplett gegen die Wand fahren können. Und ich muss sagen, also es war immer wieder temporär kritischer, als es, glaube ich, außen verstanden worden ist.
Schildern Sie mal so eine Situation.
Wir hatten die erste Krise, das war eine so sehr technisch Liquiditätskrise, Margining Calls. Sie erinnern sich vielleicht Ende 21, Anfang 22. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das de facto, wenn es eine sehr plötzliche Veränderung der Preise im Wholesale-Markt gibt und der Markt ist darauf überhaupt nicht vorbereitet, dann kann es sein, dass obwohl alles in Ordnung ist, alles noch gut da ist, die Marktteilnehmer bankrott gehen, weil sie die Liquidität zur Absicherung ihrer Geschäfte nicht mehr haben. Das wurde verhindert auch durch sehr schnelles Eingreifen der Politik, muss man sagen. Ja. De facto hat die Politik nur gesagt, sie hat so ein bisschen gesagt, whatever it takes. Und daraufhin konnten wir das mit den Banken alles aussortieren. Nicht wir als E.ON waren nicht betroffen, aber andere. Und das hätte Kettenreaktionen auslösen können. Wenn große, also, und diese Kettenreaktion wurde vermieden. Die zweite kritische Krise war, der Ukraine-Krieg ist ausgebrochen. Und da gab es ja am Anfang den Ton, jetzt hören wir sofort auf, mit den Russen zu verhandeln. Wir handeln auch mit, wir beziehen kein Gas mehr von ihnen, wir machen Nord Stream direkt zu, wir kaufen kein Öl mehr bei denen ein, etc. Zu dem Zeitpunkt waren unsere Speicher leer. Wir hatten keine Kommunikationsprozesse, wie wir zum Beispiel zwischen Bundesnetzagentur und Betreibern hätten. Wir hatten keinerlei Kommunikationsprozesse zu unseren Kunden für solche. Wir waren komplett auf diese Krise nicht vorbereitet als Gesellschaft, muss man ganz klar sagen. Hätten wir damals einfach sozusagen dem Impuls des ersten Momentes nachgegeben, dann hätten wir uns wirklich, wirklich selber geschadet. Wir haben ja die Speicher dann gefüllt für den Winter, im Wesentlichen über Nord Stream, muss man ja nochmal sagen. Jetzt sind wir viel besser vorbereitet.
Das heißt, ja, Blick auf nächster Winter, alles safe?
Ja, also sage ich es mal, es muss schon relativ viel zusammenkommen, damit der nächste Winter ein fundamentales Problem wird. Während im letzten Winter, da hätte es schon leichter passieren
können. Es gibt noch einen Faktor, den wir noch nicht besprochen haben. Wir haben jetzt eher über Gas gesprochen. Lass uns mal über den Strommarkt sprechen. Mhm. Die ganze Krise hatte ja große Implikationen auch auf den Strommarkt. Da war natürlich auffällig, dass die drei verbliebenen Kernkraftwerke vom Netz gehen mussten. Wie sinnvoll war das eigentlich in dieser Gemengelage?
Ich habe es ja immer gesagt. Also es wurde ja dann in der Gemengelage auch eine Laufzeitverlängerung von 3,5 Monaten über den Winter hinaus beschlossen. Das zeigt, dass es natürlich sinnvoll war, sich diese Optionalität zu erhalten. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich hätte mir eine längere Optionalität gewünscht. Das ist politisch also so auch das Thema. Oder? Das Thema ist durch. Da lohnt es sich nicht mehr drüber zu sprechen.
Aber es ist ja trotzdem interessant, wenn man da drauf schaut, dass Deutschland immer mehr von einem Stromexporteur zu einem Stromimporteur wird. Was sagen Ihre Projektionen für die nächsten Jahre? Wie abhängig wird Deutschland, wenn es um Strom geht?
Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, wie die Bilanz ausfällt. Also ob wir netto mehr Elektronen exportieren, als wir importieren.
Nein, wird schon. Wenn die Franzosen dann irgendwann abschalten, könnte es vielleicht eng werden.
Ja, ich wollte gerade auf den Punkt hinaus. Es ist nicht jedes Elektron gleich wertvoll wie das andere Elektron. Mhm. Es kann durchaus sein, dass wenn wir Erneuerbare in massiver Art und Weise zubauen, wir netto übers Jahr immer noch ein Exporteur sind, weil wir dann zum Beispiel immer, wenn die Sonne scheint, unheimlich exportieren. Und dann mehr exportieren, als wir dann vielleicht zu anderen Zeiten wieder importieren. Der Punkt ist nur, das ist ja jetzt im Moment auch die letzten zwei Wochen gerade wieder diskutiert worden, diese Elektronen, die wir dann exportieren in solchen Überschussphasen, die sind ja nichts wert. Also die sind dann in der Niedrigpreisphase. Was wir auch brauchen, neben einer ausreichenden Anzahl an Elektronen, brauchen wir die Elektronen zum richtigen Zeitpunkt. Das nennen wir ja dann Kapazität. Und das heißt, in der Tendenz importieren wir ja dann in der Zukunft immer dann, wenn die Erneuerbaren nicht produzieren, also zum Beispiel in der windstillen Nacht. Die Elektronen werden auf jeden Fall sehr viel teurer sein, ist ja klar. Weil sie knapper sind, werden sie mehr wert sein. Und deswegen, wir werden dahin kommen, dass die Bilanz gar nicht mehr so das Entscheidende ist, also
aber
die
Energiebilanz,
sondern ich sag's mal, die Kapazität und die Flexibilität wird das eigentlich Wertvolle sein. Und Kapazität und Flexibilität bieten Erneuerbare begrenzt. Da wird es dann Batterien etc. geben. Das heißt, wir müssen als Deutsche uns ein bisschen verabschieden von den Betrachtungen der Vergangenheit und sagen, ach, solange wir mehr exportieren als importieren, ist doch alles gut. Oder wir importieren ja nur 2% mehr, als wir exportieren. Macht doch nichts. Nein, nein, das ist gar nicht die entscheidende Größe. Ja. Die entscheidende Größe ist, wie viel sind die denn wert, diese Elektronen?
Sagt Herr Habeck, ist alles dann mittelfristig kein Problem. Wir machen jetzt ein bisschen Brückenstrompreis und dann sind die Erneuerbaren da und werden dafür sorgen, dass auf breiter Front die Strompreise sinken. Gehen Sie damit?
Ja, die Frage ist, wie lang ist die Brücke und wie tief ist da?
Ja, es wird ja so von 4, 5, 6 Jahren gesprochen.
Ja, also ich bin immer sehr zurückhaltend mit Prognosen für die Zukunft.
Das habe ich schon gemerkt heute, aber wir können es ja nochmal versuchen.
Ja, aber das liegt halt daran, dass ich immer festgestellt habe, immer wenn wir eine Prognose abgegeben haben, war sie falsch. Ne? Mhm. Und unsere Branche war da immer besonders falsch. Ne? Also kann ich Ihnen die letzten 50 Jahre erzählen, aber machen wir jetzt nicht. Die Gefahr ist, die Erneuerbaren sind gar nicht so billig. Es gab ja Anfang des Jahrtausends Jeremy Rifkin, ne, kennen Sie vielleicht.
Den gibt's sogar immer noch.
Den gibt's immer noch. Der hat ja diese Welt gemalt. Wir haben demnächst unendlich viele Gratis-Elektronen, weil die Sonne schreibt keine Rechnung. Das stimmt, die Sonne nicht. Aber wenn ich 300 Gigawatt Solar in Deutschland baue und wir haben einen Spitzenlastverbrauch von, sagen wir mal, 80, dann heißt es, ich habe rund viermal so viel allein PV ohne Wind wie ich sozusagen Spitzenlastverbrauch habe. Das heißt natürlich, wenn die dann produzieren, dann habe ich unendlich viel, und wenn die nicht produzieren, haben sie, das heißt, ich habe eine hohe Kapitalbasis. Jetzt, was heißt das denn? Ich muss das System stabilisieren. Also der genau. Tatsache, dass die Sonnen, dass die PV-Elektronen umsonst kommen, die ist toll.
Und das Stabilisieren aber, ist das, was teuer ist.
Aber ich brauche dann mehr Netz, weil ich ja 300 Gigawatt plötzlich verarbeiten muss. Das Netz muss bezahlt werden.
Das heißt, ich höre so raus, Sie glauben nicht, dass jetzt in den nächsten 5, 6 bis 8 Jahren die Strompreise durch die Erneuerbaren signifikant sinken werden?
Doch, die Strompreise schon, aber ob die Systempreise dann fallen. Also die Großhandelspreise werden sinken, ganz sicher. Aber dann, was Sie ja noch bezahlen müssen, sind die Übertragungsnetzentgelte, die Verteilnetzentgelte, und die werden teurer werden.
Auf was müssen wir uns denn einstellen?
Ich weiß es nicht. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass die Übertragungsnetzentgelte deutlich steigen. Die Verteilnetzentgelte steigen deutlich. Nehmen wir mal an, die Steuern sind noch nie gesunken. Ja, aber Ausnahme gestern.
Gestern.
Ja, Chapeau. Strompreissenkung, Stromsteuersenkung. Und die Vertriebskosten sind irrelevant. Ja. Das heißt, es mag sein, dass die Stromerzeugungskosten meinetwegen deutlich nach unten gehen. Aber ich sehe alle anderen Kosten so nach oben gehen, sodass ich sage, en balance. Ich bin mir nicht sicher, dass, sagen wir mal so, ich bin mir nicht sicher, ob die Zeit sehr billigen Stroms sehr früh kommt. Mhm. Die mag irgendwann kommen, aber so in den nächsten 5, 6 Jahren sehe ich sie nicht, weil da sehe ich zu viel Investitionsbedarf.
Sie kennen die Pläne für die Energiewende, Sie kennen die Pläne für den Kohleausstieg 2038, Klimaneutralität bis 2045. Mhm. Wenn Sie da so drauf schauen, ist das zu schaffen?
Das kommt darauf an, wie viel Fahrt wir jetzt aufnehmen für 2030.
Das heißt, mit der aktuellen Geschwindigkeit nein.
Ja, ich würde es anders formulieren. Ich finde diese Diskussionen, schaffen wir 2045, 2050 und so, ich finde, die sind wertlos. Weil wenn ich jetzt sagen würde, nein, schaffen wir nicht, dann sagt mein Nachbar, muss dich halt mehr anstrengen. Ich sage, das Entscheidende ist nicht die Frage, was ich heute über 2050 glaube, sondern habe ich genügend Fahrt aufgenommen für 2030. Ja. Wenn ich eine gute Dynamik in 2030 habe, dann glaube ich ehrlich gesagt, dann kommt noch Innovation dazu, selbstverstärkende Effekte, dann haben wir auch eine Chance zu 2040, 45. Aber wenn ich immer nur 2040, okay. 45
diskutiere. Dann lass uns mal konkret werden. Was muss jetzt passieren, damit wir die Fahrt aufnehmen, die nötig ist, um die mittelfristigen Ziele zu erreichen?
Also Sie erlauben mir den Kommentar, wir brauchen mehr Netze. Ja, klingt jetzt natürlich sehr selbstlos, wenn ich das sage, aber die Wahrheit ist...
Weitere Milliarden für E.ON?
Brauchen wir, weil die Energiewende, wenn Sie Wärmepumpen einbauen, wo bauen Sie die ein? Ins Verteilnetz. Wenn Sie E-Mobilität machen, wo machen Sie die E-Mobilität? Im Verteilnetz.
Das heißt, wenn jetzt alle Wärmepumpen und Elektroautos kämen, sehen wir einen Blackout?
Nein, das geht ohne Investition einfach gar nicht. Aber wenn das alles kommt, dann heißt es, dass wir viel mehr Infrastruktur brauchen. Das ist der erste Punkt. Wir brauchen die Infrastruktur. Und ich glaube, wir brauchen eine andere Art und Weise, uns einfach ans Umsetzen zu machen. Also ich sag mal, manchmal weniger reden, weniger regulieren, weniger klagen, einfach mal machen. Ne?
Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt.
Ja, aber zum Beispiel heißt es, versuch doch nicht jedes Risiko erstmal vorher durchzuregulieren. Mach einfach mal und dann hinterher korrigierst du das, was du getan hast.
An welcher Stelle sehen Sie es gerade besonders?
Beliebig zeigen. Also Smart Meter Rollout, mein Lieblingsthema. Ne? Eine Katastrophe, was wir in Deutschland gemacht haben.
Habe ich vor 12 Jahren schon Texte darüber geschrieben, dass es jetzt bald kommen würde? Ich habe immer noch keinen.
Ja, aber in ganz Europa ist es gekommen, nur nicht in Deutschland.
Warum eigentlich?
Weil wir es besonders kompliziert gemacht haben. Wir haben es besonders gut geregelt. Wir haben uns besonders viel vorgenommen. Wir haben es besonders teuer gemacht und besonders wenig erreicht. Und das ist genau das, was ich sage. Geschwindigkeit und Einfachheit.
Sag mal kurz einfach so 2, 3 Stichworte, was der Plan war und was vielleicht in anderen Ländern besser gelaufen ist.
Italien hat gesagt, wir wollen einfach, dass jeder einen Smart Meter hat. Und dann haben sie einfach dem Netzbetreiber gesagt, haut allen Kunden einen Smart Meter in den Keller. Und das haben die gemacht. In Italien hat jeder einen Zugang.
Warum ging das in Deutschland nicht?
Weil man in Deutschland gesagt hat, das machen wir nur für die es lohnt. Okay. Aber dann muss es vom Datenschutz her so sein. Dann gibt es eine Bundesbehörde, die dann zertifizieren muss, dass die Smart Meter die höchsten technischen Anforderungen erfüllen. Diese Zertifizierung hat 6 Jahre gedauert, 7 Jahre gedauert. Und da ist nichts passiert. Und ein Thema nach dem anderen. Die Eichbehörden haben Anforderungen gestellt.
Ja.
Dann hat man sich überlegt, was man den Monteuren alles auferlegen muss. Ende vom Lied ist, Wir sind als E.ON die meisten Smart Meter in Deutschland verbaut haben. Wir marschieren jetzt auf die 200.000 zu. Ich habe in Schweden in den letzten 2 Jahren 2 Millionen eingebaut.
Warum sind Smart Meter so wichtig?
Also Smart Meter ermöglichen erst vieles. Also Smart Meter geben
die Waschmaschine, die angeht, wenn viel grüner Strom im Netz ist.
Ja, das ist gar nicht so das große Thema. Das könnten Sie auch anders machen. Mhm. Aber der Smart Meter erlaubt Ihnen ja, anstatt dass Sie nur einmal im Jahr sehen, wie viel Sie über das ganze Jahr verbraucht haben, erlaubt Ihnen ja ein Verbrauchsprofil zu machen. Also wenn Sie zum Beispiel sagen wollen, ich will einen zeitabhängigen Tarif haben, also dass ich, wenn ich verbrauche in Billigstromzeiten, dass ich dann auch weniger bezahle. Dann kann ich das nur machen, wenn ich sehe, wann sie verbrauchen. Brauche ich einen Smart Meter. Ein Smart Meter gibt mir eine Antwort darauf, wie ist der Zustand meines Netzes. Wenn ich Smart Meter in einer Straße habe, dann sehe ich bei einer Störung genau, an welcher Stelle die Störung ist. Anstatt dass ich sozusagen die Straße absuchen muss. Ein Smart Meter ermöglicht es mir, die Auslastung meiner Netzassets zu sehen. Also droht eine Überlast. Ist es möglich, dass ich noch meinetwegen das Automobil, das E-Auto dann noch zusätzlich lade.
Ging auch ein bisschen
lade.
Um die Kosten, ne? Bei den Smart Mietern. Irgendwer muss das ja bezahlen. Im Moment ist ja so, wenn ich einen will, dann muss ich dafür draufzahlen.
Ehrlich gesagt, das Thema hat sich mittlerweile schon erledigt, ja. Aber auch das hat man in Italien erledigt. Der Rollout an alle ist viel günstiger und geht viel schneller. Warum? Ich gehe in die Straße rein und mache 100 Stück rein. Mhm. In Deutschland gehe ich rein und mache hier eine und dann gehe ich 3 Straßen weiter und mache da drüben einen rein. Also, das ist das, was ich sage. Geschwindigkeit, Einfachheit, Pragmatismus, der hat einen Wert. Und den müssen wir mehr zum Einsatz bringen. Nur dann haben wir eine Chance, tatsächlich erfolgreich zu sein.
Wir haben vorhin schon ein bisschen über KI gesprochen. Mhm. Welche Rolle wird künstliche Intelligenz spielen, das alles noch zu optimieren, vielleicht auch die Energiewende zu beschleunigen?
Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, jetzt rede ich mal nur für meinen Sektor, ohne KI werden wir die Systeme der Zukunft nicht steuern können. Ich bin allerdings der Meinung, dass es keinen Sektor gibt, der ohne KI eine Chance hat, wettbewerbsfähig zu überleben. Ja. Also es ist nicht die Frage, ob wir KI einsetzen, sondern wie aggressiv, wie schnell und wann. Und wir tun es ja auch schon zum Teil. Ich habe jetzt bei E.ON am 12. Oktober haben wir so ein Fest gefeiert, 1 Million Einspeiser. Also im deutschen Netz von E.ON, also nur im deutschen E.ON-Netz, haben wir 1 Million dezentrale erneuerbaren Einspeiser. 1 Million Einspeiser können Sie nur noch voll digitalisiert steuern. Ja, also als ich in der Branche angefangen habe, wenn das System so ein bisschen aus der Balance kam, da gab es in Europa 250 Kraftwerke, da hat man ein Kraftwerk mit dem Telefon angerufen, hat der ein bisschen...
Bald sind es natürlich viel mehr, ne? Dann die Solaranlagen, es sind dann die Elektroautos, die Batterien, die einspeisen,
Strom verbrauchen. Und das überall und zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, wir müssen demnächst Millionen von Aggregaten gleichzeitig kontinuierlich steuern.
Das heißt, Sie
stellen
Entwickler ein?
Jawohl. Natürlich. Wir haben zum Beispiel eine IT-Truppe gehabt, die bei uns nichts macht als Programmcode entwickeln. Sozusagen eine IT-Beratung, nenne ich es jetzt mal intern. Die haben wir von 200 auf 400 Leuten innerhalb eines Jahres hochgefahren, weil wir gesagt haben, wir brauchen viel mehr eigene Programmierer.
Allein über das Projekt könnten wir wahrscheinlich einen kompletten weiteren Podcast füllen. Wir sind schon fast am Ende. Ich würde Ihnen aber gerne noch 2 Fragen stellen. Wenn wir jetzt über die ganzen Themen nochmal auf die ganzen Themen blicken, die wir heute besprochen haben, was macht Ihnen, oder vielleicht haben wir auch noch gar nicht darüber gesprochen, was macht Ihnen im Moment am meisten Sorgen?
Was meine E.ON betrifft, macht mir die meiste Sorge, dass wir haben jetzt im Moment einen richtig guten Lauf. Ne? Mhm. Also wir schaffen es, die Krise zu bewältigen. Wir wachsen, wir zeigen gute Zahlen. Mir macht am meisten Sorgen, werden wir zu selbstgefällig, anstatt dass wir jetzt dieses Momentum, diese Stärke nutzen und richtig nochmal übersetzen in eine noch größere Dynamik. Das ist so professionell meine größte Sorge. Als Bürger mache ich mir Sorgen, dass wir ob wir es als Gesellschaft schaffen, sozusagen uns selber nochmal wach zu rütteln, ja, und optimistisch an die Themen ranzugehen, anstatt, ich sage es mal, so eine jämmerlichen Selbstbemitleidung langsam eine Spirale nach unten abzufahren. Also schaffen wir es jetzt nochmal, uns selber einen Ruck zu geben und zu sagen, diese Welt bietet uns doch Chancen, auch Deutschland. Ja, es wird richtig schwierig, aber wir akzeptieren es einfach nicht, dass wir jetzt jammernd aufgeben.
Gibt es da irgendwas, was Sie selbst beitragen können, um das zu ändern?
Ich probiere es in meiner Firma, tatsächlich. Und vielleicht versuche ich es auch in einem Gespräch wie dem jetzt mit Ihnen. Aber ich glaube, man muss in der Tat, es muss jeder seinen Beitrag leisten. Und stimmt, ich sitze auch manchmal zu häufig beim Glas Wein und schimpfe, anstatt dass ich mir überlege, was könnte ich denn jetzt gerade noch Positives tun. Aber ich glaube, jeder kann einen Beitrag leisten. Ich muss vielleicht ein bisschen mehr Beitrag leisten als andere, weil ich halt auch eine verantwortungsvollere Rolle habe. Mit der Verantwortung kommt auch eine Pflicht. Ne?
Müssen sich CEOs generell in Zeiten wie diesen auch politisch stärker einmischen?
Eine sehr schwierige Frage. Ne? Ich sage ja und nein. Also,
so eine typische CEO-Antwort.
Ja, aber ich gebe noch mehr. Also, ich glaube, nicht in jedem Thema. Mhm. Also ich habe ja zum Beispiel zu jedem Thema als Bürger eine Meinung, aber ich würde sagen, ich sollte mich nur in den Bereichen einmengen, wo es eine Logik gibt, warum er und eine Position bezieht. Ja? Wenn ich mich zu irgendeinem sozialpolitischen Thema Krankenwesen äußere, das hat mit Eon nichts zu tun. Aber Energieversorgung, Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesellschaft, Bildung, das sind Themen, da kann ich mich als CEO dazu äußern. Das ist auch legitim, das versteht auch jeder, warum sich ein Eon-CEO dazu äußert. Mhm. Aber es gibt andere Themen, da sollte ich mich nicht dazu äußern.
AfD?
Was genau?
Naja, wir sehen wahnsinnig gute Umfrageergebnisse, wir sehen gute Wahlergebnisse in Landtagswahlen, wir laufen auf Wahlen in Ostdeutschland zu. Das ist eine Gemengelage, die natürlich viele Unternehmen auch vor die Frage stellt, sollten sich Führungskräfte in irgendeiner Form positionieren oder genau das Gegenteil tun?
Ich positioniere mich, also ich habe Ihnen die inhaltlichen Themen genannt, zu denen ich positioniere. Ich positioniere mich nicht dazu und steht mir auch gar nicht zu den Wahlentscheidungen der Bürger. Wenn es Parteien gibt, die zugelassen sind und Bürger wählen die, dann steht es mir nicht zu, den Bürgern zu sagen, was sie falsch gemacht haben. Also insofern nein, das halte ich nicht für meine Aufgabe. Ich halte es für meine Aufgabe, dass ich einen Beitrag dazu leiste, dass wir wirklich respektvolle, inhaltlich getriebene Auseinandersetzungen führen, um zu den besten Lösungen zu kommen. Und jeder, der sich auf so eine Auseinandersetzung einlässt, der ist ein Partner für die demokratische Gesellschaft und wer das nicht macht, eben nicht. Aber nochmal, das ist jetzt wiederum, also aus meiner Sicht, eine ganz klare Trennlinie. Wer bin ich denn, um jemanden zu sagen, wen er wählen und wen er nicht wählen soll?
Klare Worte, wie überhaupt in der vergangenen Stunde. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren, Herr Birnbaum. Und ich merke schon, wir müssen das Gespräch an nächster Stelle fortsetzen. Vielleicht beim Handelsblatt Energiegipfel im Januar. Vielen Dank.
Gerne. War mir ein Vergnügen.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Teppler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.